Der Titel der heutigen Predigt ist recht schlicht, recht einfach und recht emotionslos. Er heisst Menschenfischer. Und der Predigtext dahinter, den lese ich gern, das ist Markus 1, Vers 16 bis 20. Markus 1, Vers 16 bis 20 mit dem Titel Menschenfischer. Als Jesus aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten Jesus nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er auch Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern zurück und folgten Jesus nach. Wenn ich den Text richtig verstehe, und das meine ich, tue ich auch, und ich bin zumindest in der Kirchengeschichte nicht der Einzige, der ihn so versteht, dann sagt er Folgendes. Viele sind nur halb gerettet. Viele sind nur halb gerettet. Wer von Gott gerufen worden ist in die Nachfolge, der soll jetzt im Anschluss an unseren Text nicht so sehr Zeit und Kraft drin verlieren, darüber nachzudenken, was er bekommen hat oder was er geworden ist. Sondern der Fokus soll auf dem liegen, dass er soll darüber nachdenken, zu was Jesus ihn machen will. Zu was will Jesus mich machen? Der Text sagt nämlich, Achtung, folgt mir, ich will euch machen. Es heisst nicht, folgt mir, denn ihr seid bereits so mega gut. Darum habe ich euch geholt und in die Nachfolge gerufen. Sondern, und es heisst auch nicht, folgt mir, weil ihr etwas sollt aus euch machen können. Schlussendlich heisst es einfach das. Folgt mir, weil ich euch zu etwas mache. Das Spurgeon hat auch schon über diesen Text predigt. Das heisst nicht ganz über den, das hat mich schon noch so ein bisschen gefuchst, sondern über Matthäus 4. Es ist die genau gleiche Szene, wie der Matthäus sie überliefert in Matthäus 4. Also insofern schon zum gleichen Text, einfach aus einem anderen Evangelium. Und er sagt dort im Anschluss, am Beginn von seiner Predigt Folgendes. Wenn du gerettet bist, dann ist das Werk erst zur Hälfte da. Wenn du gerettet bist, dann ist das Werk erst zur Hälfte da. Er sagt da etwas so haarscharf an der Heresie vorbei. Aber ich meine, dass er den Kern von unserem Text erfasst. Jesus will nicht bloß deine Rettung. Er will nicht bloß, dass du gerettet bist. Sondern was er möchte, ist, dass durch dich andere Menschen auch gerettet werden. So ist es nur die halbe Sache, wenn du gerettet bist. Die ganze Sache ist, wenn Menschen durch dich zu Jesus Christus finden. Die Hoffnung dürfen finden, von der der Tom und Debbie Murhofer erfüllt sind, wieso sie das Projekt Chille im grünen Haus haben. Wenn andere Menschen diese Hoffnung dürfen finden, hier am Zürichsee, dann ist unser Rettungsprojekt vollkommen. Christsein ist eben nicht einfach nur ein Status, der sagt, ich bin gerettet, sondern es ist eine Mission. Es ist eine Mission, es ist eine Aufgabe. Christen sollen sich darum nicht einfach ins Schaufenster der Heiligen stellen, sich präsentieren und sich anschauen lassen als wunderprächtig von Gott gerettete und für den Himmel berufene. Nein, Christen sollen sich nicht auf dem Küssi oder auf dem Bett von ihrer Seligkeit immer wieder zur Ruhe setzen und sich glücklich darüber schätzen, dass sie so ein Himmelsbett bekommen haben. Lassen wir nochmal auf den Spurgeon, was er sagt. Wenn du gerettet bist, dann ist das Werk erst zur Hälfte da. Erst wenn wir begriffen haben, dass es nicht darum geht, was wir sind, sondern wenn wir begreifen, was Jesus aus uns machen will, dann haben wir den Kern vom Christenlebens entdeckt. Unser Text braucht da ein Bild dazu. Und zwar das Bild von der Nachfolge. Jesus, wo je zwei Brüder ruft und sagt, hey, folgt mir noch. Lasst die Netze liegen, lasst euren Vater zurück, folgt mir noch. Das Bild, das steht dafür, dass Christen unterwegs sind mit ein Ziel, andere mit auf den Weg zu nehmen. Ich schaue in verschiedene Gemeinden, auch bei uns in der Schweiz. Und manchmal frage ich mich, wie viele sind unterwegs? Und da bin ich doch noch erstaunt, es sind recht viele unterwegs und freue mich darüber. Die nächste Frage ist aber die, wie viele von denen, die unterwegs sind, sind stehen geblieben? Oder sind vielleicht sogar abgesessen auf einem Bänkli mit einer wunderbaren Aussicht? Oder sagen wir, auf einem Bänkli von einer wunderbaren Predigt, von einer phänomenalen Gemeinde, die einem emotional mitreisst. Von einem Lobpreis und einer Anbetungszeit, die leidenschaftlicher mit sein könnte, die uns richtig Gas gibt für die kommende Woche. Wie viele haben sich so auf einem schönen Sonnenbänkli hingesetzt? Einige sagen auch, ja, ich muss noch ein bisschen heiliger werden. Also bevor Jesus mich wirklich zum Menschenfischer machen kann, muss ich irgendwo noch so ein bisschen Schritte vorwärts gehen. Diese Kriterien die hat Jesus an die 2x2 Brüder nicht gestellt. Nein, wir müssen nicht immer heiliger werden, um Menschenfischer zu machen. Sondern Jesus sagt ganz einfach, ich sorge dafür, dass du ein Menschenfischer wirst. Ich sorge dafür, dass sich Menschen durch dich zu Gott bekehren, unabhängig von deinem Heiligkeitsstatus. Dass Menschen die Hoffnung finden, wo ich dafür brenne. Gott möchte, dass du andere, vielleicht auch erst verborgen oder nur matt, mit deinen Fähigkeiten Gnade Gottes kannst zeigen und dass sie Jesus dafür finden. Darum, also das ist immer noch die Einführung von der Predigt. Also es geht nicht unbedingt länger deshalb, aber die Einführung und der Anfahrtsweg, da geht lang. Das ist ja immer so auch bei einer Wanderung. So der Start ist immer mühsam lang, dafür kommt dann der Höhepunkt am Schluss. Was ist wahre Heiligung also? Was ist wahre Heiligung? Wahre Heiligung ist, wenn Jesus uns zum Menschenfischer macht. Das heisst, wenn du wirklich etwas für deine Heiligung tun willst, dann schau weg von deinen Bemühungen, schau weg von dem Punkt, wo du bereits stehst und schau auf das hin, wie Jesus dich zum Menschenfischer machen will. Schau auf das, was Jesus will und wie ist er darum besorgt, dass er dich zum Menschenfischer macht. Das ist ein besonderer Gedanke vom Christenleben, dass wenn wir den Fokus ändern, von uns wegschauen auf das, was Jesus macht, dass wir dann wie einen Kern getroffen haben vom Christenleben. Ich habe das nämlich genau so erlebt. Dort, wo ich den Blickwechsel gemacht habe, habe ich dafür feststellen, dass ich in meiner Heiligung wie als Nebeneffekt Schritte vorwärts gemacht habe. Dort, wo ich wollte, meine Schulkollegen im Gymnasium für die Evangelisation unserer Gemeinde einladen, hat das unmittelbar, automatisch, ohne dass ich mir das vorgenommen habe, ohne dass ich mich anstrengen musste, mich dazu aufgefordert, dass ich in der Schule auch mich entsprechend verhalte gegenüber meinen Schulkollegen. Und nicht nur gegenüber meinen Schulkollegen, sondern auch gegenüber meinen Lehrern. Ich wollte meine Hausgenossen zu meiner Wegezeit, also die, die in den Wohnungen oberhalb von mir gewohnt haben, ich wollte die zu Jesus führen. Und das hat Auswirkungen gehabt, wie ich in der Hausgemeinschaft mich verhalten habe. Im Keller mit der Waschmaschine, mit dem Kleider aufhängen und dem, ja, eben nicht können Kleider aufhängen, weil die anderen die Kleider noch hängen lassen haben die ganze Woche. Das hat für mich einen Wechsel gegeben, wie ich mich verhalten habe. Wo ich plötzlich gesehen habe, zu was will Gott mich ausrüsten. Er möchte, dass Menschen durch mich gerettet werden. Die Heiligung, um jetzt diesen Punkt zusammenzunehmen, und das Glaubenswachstum sind die logischen Begleiterscheinungen davon, dass wir Menschen zu Jesus führen und sind nicht die Voraussetzungen. Die Heiligung und das Glaubenswachstum sind die logischen Begleiterscheinungen davon und nicht die Voraussetzungen, dass wir andere zu Jesus führen. Kommen wir also zum entscheidenden Punkt. Wie viele Fragen, also, was muss ich jetzt machen, dass sich Menschen in meinem Umfeld plötzlich für Gott anfangen zu interessieren? Was muss ich machen, dass Menschen Jesus Christus als ihren Herr annehmen und die Hoffnung ihres Herzens lassen? Die Frage ist, meine ich, falsch gestellt. Wir müssen anders fragen, nämlich, was macht Jesus? Und inwiefern ist er darum besorgt, dass mein Leben dazu dient, dass andere Menschen ihn finden? Was macht Jesus? Nicht, was mache ich? Was macht Jesus? Ganz kurz gefasst darum, wer das Anliegen hat, dass Menschen die grosse Hoffnung von Jesus Christus finden, der wird erleben, dass sich Menschen in seinem Umfeld bekehren werden. Wer ein Anliegen hat, dass Schulkollegen, dass Arbeitskollegen, dass Leute aus einem Dorf Jesus finden, wer das Anliegen brennend auf dem Herz hat, der wird das erleben. Weil Jesus sagt, ich mache euch zu Menschenfischer. Es ist unabhängig von euch. Ich mache euch dazu. Und darum die grandiose Frage. Wie macht das Jesus? Wie macht das Jesus? Wie sorgt er dafür, dass Menschen Jesus finden? Es sind drei Punkte. Das erste, er macht das mit einem heiligen Zauber. Mit einem heiligen Zauber. Das zweite, er macht das mit einer Union. Und das dritte, er macht das mit Wunder zweiter Art. Mit Wunder zweiter Art. Also das sind so ein bisschen kryptische, aber ich finde doch irgendwie, also mich haben sie eben fasziniert, darum habe ich sie so genannt. Drei kryptische Punkte. Er macht das mit einem heiligen Zauber. Das erste. Vielleicht klingt das ein bisschen lapidar. Nämlich, Jesus macht aus Fischer Menschenfischer. Aber das ist es nicht. Jesus macht nicht Jäger aus den Jüngern. Er macht auch nicht, dass er da sagt, ich mache euch zu Hirten oder zu Vorsteher oder zu Diener. Was er ja andernorts oftmals sagt, dass wenn er von den Jüngern redet, er von ihnen als Apostel redet, von Hirten. Und nie mehr im ganzen Neuen Testament redet er davon, ich mache euch zu Menschenfischer. Es ist da die einzige, allereinzige Stelle im Neuen Testament, wo er sagt, ich mache euch zu Menschenfischer. Und der Menschenfischer-Titel, der hat die ganze Kirchengeschichte erobert und erstürmt. Obwohl es nur einmal im Neuen Testament vorkommt. Was macht Jesus da? An dem Punkt, wo wir den ursprünglichen Beruf der Jünger sehen, nämlich sie sind Fischer, und übrigens macht das der Markus da ein bisschen ironisch. Nämlich, er beschreibt ja Simon und Andreas, wie sie ihre Netze auswerfen und alle wissen, dass sie Fischer sind, wenn sie Netze auswerfen. Also damals hat man das nicht aus Hobby gemacht, das ist in der heutigen Zeit, dass man das so macht. Damals, wenn man Netze ausgeworfen hat, hat man das gemacht. Darum sagt er es, denn sie waren Fischer. Eigentlich ist der Satz überflüssig, aber um genau das geht es. In dem Punkt, wo wir davon lesen, dass ihr Beruf, ihr angestammter Beruf Fischer ist, genau da lesen wir, dass jetzt Jesus sagt, ich mache euch zu Menschenfischer. Was macht er also? Im Grunde genommen macht Jesus nichts. Er behaltet sie beim Beruf, den sie haben. Er macht sie nicht zu Architekten, er macht sie nicht zu ausgebildeten Maurern, sondern er lässt sie auf ihrem Beruf, den sie haben. Er sagt, ihr sollt Menschenfischer sein. Das Einzige, was er macht, er übertreibt den Beruf auf die Ebene, wo er mit Menschen zu tun hat und nicht mit Fisch. Nochmal, Jesus lässt sie in ihrem angestammten Beruf. Das Einzige, was er macht, er radikalisiert den Beruf. Und er sagt, von jetzt an soll er mit Menschen zu tun haben. Ihr Arbeitsmaterial soll immer noch das Netz sein. Aber das Netz wird jetzt die Predigt sein. Das Netz wird jetzt ihre feurige Leidenschaft für den Jesus sein. Ihr Netz wird jetzt immer noch gleich schwer zum Handhaben sein. Sie werden immer noch wie im Wasser stehen, bis zu den Knien, und werden so einen Fischschwarm anschauen können, wo man nur durch das Licht gebrochen sieht und nicht sauber erkennen kann. Und sie werden wie bislang das Netz auswerfen auf die Hoffnung hin, dass sich ein paar Fische drin verfangen. Ohne sicher zu sein, dass sie wirklich treffen und dass sie das physikalische Gesetz vom Brechen vom Licht durchs Wasser begriffen haben. Sie werden das jetzt genau gleich machen, dass sie mit ihrer Predigt als Fischernetz jetzt Menschen versuchen, für das Reich Gottes zu gewinnen. Ihnen aber das wirkliche Leben dann zu ermöglichen. Sie werden das machen und sich auch die Füße dabei nass machen. Und wie jeder Fischer, wenn er das Netz auswirft, dann wird er mit nassen Wasserspritzer beworfen werden. Er wird sich nass und mühsam fühlen. Das werden sie genau gleich weiterhin halten. Aber sie werden ihren Kopf immer über Wasser haben. Sie werden ihren Kopf immer im Himmel entgegenstrecken und beten, dass Gott trotz allem, wo man nicht so genau sieht, wird schenken, dass man Fisch fangen kann. Wenn dich also Jesus in seine Nachfolge beruft, dann heisst das, dass er dich nicht ändern wird, sondern wird dich radikalisieren. Er wird dich nicht ändern, sondern genau das Gegenteil. Er will dich zu dem machen, was du schon bist. Er will dich zu dem machen, was du schon bist. Er macht aus den Fischern nichts Neues, sondern was sie wirklich sind, Menschenfischer. Jesus möchte, dass er den goldenen Schatz von deinem individuellen Leben, von deinem Charakter, von deinen Eigenschaften, von deinen Qualitäten, die er dir eigentlich gegeben hat mit deiner Geburt. Jesus möchte diesen Schatz in deinem Leben haben und ihn brauchbar machen für die Menschen in deinem Umfeld. Er kommt an den Punkt, wo du bist, an den Ort mit den Fähigkeiten, die du hast, mit dem, wo er dich ausgerüstet hat, im Augenblick, wo Gott dir das Leben auf dieser Erde geschenkt hat. Und möchte das Startkapital zur Vollkommenheit bringen und radikalisieren. Er möchte das brauchen, was du hast, und das aus dir machen, wo du eigentlich bist, wo Gott dich dazu gedacht hat. Jesus will nicht jemand anders als dich. Und er will dich nicht anders als du bist, sondern will dich so, wie du wirklich bist. So, wie er dich gedacht hat, in seiner ewigen Vorstellung und Willenskraft, die er in Tat und Wahrheit umgesetzt hat mit deiner Geburt. Es ist eigentlich das, was Gott auch schon Abraham sagt in 1. Mose 17, Vers 1. Dort steht nämlich: Leb vor mir, leb in einer Beziehung mit mir und dann wirst du ganz sein. Dann wirst du ganz sein. Von dort her, von diesem Punkt, jetzt ausgehend von diesem Text, müssen wir wie neu überdenken, was die Aussage im Neuen Testament bedeutet, wenn es heisst, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir sind ein neuer Mensch geworden. Wir sind etwas vollkommen Neues. Es bedeutet also nicht, dass wir etwas ganz anderes werden. Dass wir einen neuen Charaktertyp bekommen. Dass wir unsere angeborenen Fähigkeiten, Qualitäten, Eigenschaften sollen verlieren. Sondern es bedeutet, dass sie erst jetzt zu der richtigen, zu der heiligen Entfaltung sollen kommen. Jetzt, so wie Gott dich geschaffen hat, das soll zur vollen heiligen Entfaltung werden. Das möchte Jesus nehmen wie eine Perle oder wie ein Diamant und als Rohdiamant so schleifen, dass er in aller Herrlichkeit wird erstrahlen. Darum wird es so sein, wenn sich jemand bekehrt, wenn jemand die Hoffnung findet, wenn jemand den Weg zu Jesus findet, dann wird das so sein, dass Menschen in seinem Umfeld plötzlich werden sagen, wow, du bist irgendwie ganz anders, was ist mit dir passiert? Du bist plötzlich so ganz anders, du bist neu. Das stimmt, nach außen hin wird man den Eindruck bekommen, wir sind eine andere Person. In Tat und Wahrheit sind wir aber eigentlich die Person, wo wir eigentlich schon immer sind, wo aber durch unsere Sünde verloren gegangen ist. Gott möchte uns radikal zurückführen an diesen Ort mit unseren natürlichen Qualitäten, die wir haben. Das heisst, Gott will deine Zuverlässigkeit noch viel mehr brauchen, dass man sich noch viel mehr auf dich verlassen kann, wie auf eine Schweizer Uhr. Gott will dein Einfühlungsvermögen noch viel mehr gebrauchen, dass Menschen in deinem Umfeld sich wie daheim fühlen. Gott will deine Genauigkeit so radikalisieren, dass man sich dir anvertrauen kann, blindlings, ohne in der Gefahr zu sein, dass du hinterziehst, dass du hintergehst oder dass du einen Fehler machst. Gott möchte deine Freundlichkeit noch viel tiefer in ein Anliegen für Menschen in deinem Umfeld verändern. Gott möchte deine Spontaneität, ja, wo mir vielleicht nicht so gegeben ist, ich bin eher Darum habe ich mit denen angefangen. Mit denen, die zuverlässig und sehr genau sind. Ja. Aber Gott will dich, wenn er dich spontan gemacht hat in deinem Charakterzug, noch viel mehr dorthin führen, dass deine Spontaneität in Kreativität, in Hilfsbereitschaft, in Einsatzfreudigkeit ausufert. Deine Einfachheit soll noch viel radikaler werden, dass sich Menschen, die auch einfach sind, wohlfühlen bei dir. Und das nenne ich den heiligen Zauber von einem Leben mit Gott. Der heilige Zauber von einem Leben mit Gott. Er nimmt dich, wie du bist, mit dem, was du hast und was du schon alles in deinem Leben gemacht hast und führt dich noch eine Ebene weiter. Er gebraucht genau dich, er will nicht jemand anders und er will dich nicht besser als irgendeine andere, sondern er will das, was du hast und mit dem macht Gott etwas. Er will nämlich Himmel und Erde erschüttern mit deinem Leben. Er möchte, dass du hingehst und dein Beruf radikalisiert wird von Menschen in unserem Umfeld. Er möchte aus einem Bauer einen Menschenbauer machen, aus einem Architekt einen Menschenarchitekt. Er will dir das Prädikat Mensch voranstellen, dass du ein Menschenfischer wirst. Er will dich so, wie du bist. Und er will dich dabei heiliger machen und weiterführen. Das war das Erste. Der heilige Zauber. Gott gebraucht uns nach unserer Art. Das Zweite, Gott gebraucht uns als Union. Ist euch aufgefallen, dass Jesus da immer Brüder gleichzeitig ruft? Einmal Simon und Andreas und einmal Jakobus und Johannes. Es ist auffällig, dass die zwei Brüder immer im gleichen Kontext und immer zusammen vorkommen im Neuen Testament. Und dass sie immer aufeinander hinbezogen werden. Die Jakobus und die Johannes, die werden da das Zweite genannt und sind später das Zweite im engsten Freundeskreis von Jesus. Sie bleiben zusammen. Und Jesus trennt die Einheit nicht. Der Andreas und der Petrus, bei denen war es ein bisschen anders gewesen. Bei ihnen begegnet nach Johannes 1 Jesus zuerst dem Andreas allein und ruft ihn. Doch was macht der Andreas dort? Anstatt dass er freudig nachfolgt, geht er hin, sucht seinen Bruder Petrus und zeigt ihm den Weg zu Jesus. Das heisst, wir haben hier zwei Geschwister, die mit Jesus in Berührung kommen und wo Jesus sie zusammengehören lässt und zusammen beruft in Nachfolge. Natürlich ist es so, Jesus hat auch Einzelpersonen berufen, nämlich den Matthäus, den Paulus und noch ein grosses Meer sonst im Neuen Testament. Aber da im ersten Moment, wo Jesus Jünger beruft, da beruft er immer Brüder. Er berücksichtigt immer die kleinste gemeinsame Einheit, die zusammengehört. Was macht Jesus da? Was macht Jesus da wirklich? Dazu muss ich kurz ausholen. Und wir gehen ganz am Anfang von der Weltgeschichte. Nämlich nach 1. Mose 4. Dort sehen wir zwei Brüder, den Kain und den Abel. Die kleinste Einheit, die kleinste erste Geschichte von dieser Weltgeschichte in unserem heutigen System. Und die zwei Brüder enden in einem Brudermord. Die ersten zwei Brüder der Welt, die enden damit, dass der eine den anderen umbringt. Und wie ist es doch so, dass Geschwister, die sich wirklich mehr können, in die Tore gehen können? Ich hatte auch einen Bruder, mit dem ich das Zimmer teilen musste. Und wie ist das so, dass am Anfang der Weltgeschichte, wo die Sünde die Macht übernommen hat, genau diese Einheit zerstört hat und zerbrochen hat? Und das Erste ist, was Jesus macht, wo er die Schöpfung neu heraufführen will, er holt wiederum gerade zwei Brüder und zeigt, dass er sich zusammenhalten kann. Jesus macht also da eigentlich die Wiederherstellung von der guten Schöpfungsordnung, die er gedacht hat. Und er schafft da eine Union, eine Gemeinsamkeit. Er will, dass man zusammen ihm nachfolgt. dass man nicht als Einzelkämpfer Jesus nachfolgt, sondern zusammen. Vance Packard, er ist ein US-amerikanischer Theologe und Forscher, der hat mal gesagt, wir sind heute eine Nation von Fremden geworden. Wir sind heute eine Nation von Einzelgängern geworden. Unsere westliche Kultur ist vereinsamt. Wir leben in einer Zeit von der seuchenartigen Verbreitung von Einsamkeit. Und genau darum hat Gott seine Kinder nicht als Weise in die Welt gestellt, sondern in eine Familie, in die Gemeinde. In eine Gemeinde, die sich am Ort manifestiert. In Altdorf, im Grünen Haus und da in Männendorf-Uetiken, unter anderem in der Feg Männendorf-Uetiken. Eine Gefahr dabei ist, wenn man sich so als Familie versteht, dass man sich als geschlossene Familie missversteht. Eine Gefahr ist, wenn man die Union, die Gott geschaffen hat mit der Gemeinde, so durchdenkt, dass man sie möchte möglichst eng behalten, besteht darin, dass man eine geschlossene Einheit wird. Darum sollen wir das Augenmerk auch als Familie Gottes, hier auch in dieser Kirche, hier darauf wenden, dass wir ein Augenmerk haben auf Gäste, die kommen. Dass wir eine Liebe haben für Menschen in unserem Umfeld. Bist du schon mal Gast gsi in unserer Kirche? Hast du erlebt, dass wir als Feg Männendorf Uetiken auf dich zugegangen sind, dir Hallo gesagt haben, dir gesagt haben, hey, mega cool, oder man kann es auch weniger jugendlich ausdrücken, schön, dass du da bist. Hast du erlebt, dass man dich grüßt hat, dass man sich für dich interessiert hat? Ich hoffe so fest. Und umgekehrt, hast du erlebt, wenn du dich als Glied von dieser Kirche hier verstehst, nicht nur als Mitglied, sondern einfach auch als Glied, hast du erlebt, dass mal Gäste hier auf Besuch waren. Und hast du vielleicht auch gesehen, dass sie vielleicht nur zaghaft bekundet haben, dass sie sich interessieren? Und hast du darauf reagiert? Ich hoffe es mega fest. Und an beide, an die, die mal Gäste sind, und an die, die da dazu sich zählen, möchte ich fragen, wenn es nicht so war, wenn es du nicht so erlebt hast, was möchte Jesus auch mit deiner individuellen Art machen? Und wie möchte er deine individuelle Art brauchen, dass es eben so sein darf, dass die Familie Gottes nicht eine geschlossene Größe ist, sondern eine offene Größe? Gott will eine Union, die grosse Kraft hat. Das Letzte. Gott braucht ein Wunder zweiter Art. Gott braucht ein Wunder zweiter Art, wenn er uns zu Menschenfischer macht. Vor 150 Jahren hat George MacDonald ein Kinderbuch geschrieben. Mit dem Titel «Prinzessin und der Kobold». Die 8-jährige Irene, die Protagonistin, also die Hauptfigur in dieser Geschichte ist, die lebt in einem riesigen, grossen Haus, weitläufig, wo man sich verirren und verstecken kann. Und sie lernt dort ihre Elfen-Ur-Ur-Gossmutter kennen, wo sie ab und zu immer wieder in den Mansarden treffen und darf mit ihr über ihr Leben nachher denken und Hilfe finden. Ab und zu ist Gossmutter dort in den Mansarden, ab und zu auch nicht. Es kommt der Tag, wo sie wieder eine Begegnung hat mit ihrer Gossmutter und dann gibt die Gossmutter der kleinen Irene einen Ring. Übergibt ihr den Ring und sagt, los, ich gebe dir den Ring im Fall, dass etwas Außergewöhnliches passiert. Ziehe bis zu diesem Moment den Ring an und wenn denn das soll sein, so weit, dass etwas passiert, wo dir Angst macht, etwas passiert, wo du nicht mehr im Griff hast, dann ziehe den Ring ab, lege ihn unter das Kopfkissen und dann wird es an diesem Ring einen undurchsichtigen Faden haben. Dann legst du deinen Finger auf diesen Faden und folge dem undurchsichtigen Faden nach, wo er dich auch wird führen. Und schau, ich werde auf der anderen Seite den undurchsichtigen Faden in einem Wollknäuel bei mir behalten. Der Faden, auch wenn er undurchsichtig ist, wird dich bis zu mir führen. Das Mädchen ist natürlich mega fasziniert, oder? Die Irene. nimmt den Ring, legt ihn an, bis eines Nachts sie aufschreckt und sie merkt, dass Kobolde in ihr Haus eingedrungen sind. Geistesgegenwärtig macht sie folgendes, dass sie den Ring abzieht und das Kopfkissen legt und mit ihrem Finger den undurchsichtigen Faden berührt und dem Faden nachgeht und will folgen. Doch sie merkt, dass der Faden nicht über die Hintertreppe in Mansarde führt, wo sie doch eigentlich die Großmutter finden könnte, sondern der Faden führt direkt die Haupttreppe runter, durchs Haus durch, aus dem Haus raus und direkt in die Höhle der Kobolde. Darin, halb zitternd und der Finger nur noch so halbwegs auf dem undurchsichtigen Faden, geht weiter, bis der Faden irgendwo vor einem grossen Steinhaufen endet. In diesem Moment weiss sie nicht mehr, wie weiter. Der Faden, der undurchsichtige Faden, steht beim ersten Stein von diesem Steinhaufen an. Geistesgegenwärtig denkt sie, phänomenal, dass ja ein Faden ist. Und versucht, rückwärts wieder einem Faden nachzugehen, in die Richtung zurück. Vielleicht nimmt er ja eine andere Kurve. Wie sie das versucht und will zurückgehen, merkt sie, der Faden der Großmutter funktioniert nur vorwärts. Der Faden der Großmutter funktioniert nur vorwärts. Er endet plötzlich und ist weg. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als dass sie sich hinknäulet und die Steine anfängt wegräumen und immer wieder neu den Faden erspürt. Die Steine wegräumt, bis sie blutige Hände hat, wo Schmerzen und ihre Knie wund sind worden. Und sie räumt weg und geht dem Faden immer mehr nach, bis zum Augenblick, wo ein Spalt sich auftut und sie ihren Freund sieht, den Cardi, wo die Kobolde gefangen haben und hinter dem Steinhaufen versteckt haben. Und sie schaufelt die ganzen Steine weg, ist beschmutzt und verstaubt und hat Schmerzen und Tränen in den Augen. Und da kommt ihr Freund raus und der will natürlich sofort aus der Höhle flüchten. Sagt, hey, da geht es nicht mehr weiter. Die Irin macht aber überhaupt keine Anstalten, sondern sagt, nein, ich will tiefer da rein, ich will dem Faden folgen, wo er auch geht. Und als ihr Freund protestiert, sagt, hey, da ist der Ausgang, da sagt die Irin folgendes. Ja, das weiß ich, dass dort der Ausgang ist. Aber mein Faden führt da entlang und ich muss ihm folgen. Ich will dem undurchsichtigen Faden folgen. Muss es dem Andreas, dem Jakobus, Johannes und dem Petrus und muss es nicht uns amigs ganz ähnlich gehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Dass wir vor einem Steinhaufen stehen. Wir haben Jesu Ruf gehört. Doch wir sehen nicht und wir verstehen nicht, wieso Jesus diesen Weg mit uns geht. Wir haben zwar gehört, dass er uns nach unserer Art machen will und dass er uns als Union in die Nachfolge ruft. Aber wir haben keinen blassen Schimmer, was er mit unserem Leben macht. Und manchmal, ja, was er gegen unseren Verstand mit unserem Leben will machen. Vielleicht kommt dir dein Leben wie eine Serie von Sackgassen vor. Vielleicht schaust du auf dein bescheidenes Leben und denkst, es ist ein reiner Scheiterhaufen. Nicht nur ein Steinhaufen. Und du klagst vielleicht, warum um alles in der Welt lässt Gott das zu? Und du klagst, wieso habe ich einen Steinhaufen und einen Scherbenhaufen in meinem Leben? Da doch Gott versprochen hat im Psalm 91, du wirst nicht einmal einen Fuß an den Steinhaufen stoßen und dich dran wehtun. Dann antwortet Jesus heute Morgen: Folg mir nachher. Auch mein Weg ist manchmal unsichtbar. Der Faden funktioniert nur vorwärts. Der Faden funktioniert nur vorwärts. Satan hingegen antwortet, es kann doch nicht sein, dass Gott dich in Sackgassen führt. Und wenn das bei uns nicht auf Widerhall stößt, dann sagt er noch radikaler. Und wenn Gott dich schon in eine Sackgasse stellt, dann wird er doch wohl ein Wunder tun und die Sackgasse in den Himmel oder auf den Mond heben. Aber wie klein machen wir Gott damit? Wie klein wird doch Gott damit? Kann ihm irgendein Hindernis, irgendeine Sackgasse zu gross sein, als dass er es nicht nur einfach durch ein Wunder wegnehmen kann, sondern auch, dass er einen heiligen Weg findet, der mitten durchs Schlamassel durchgeht. Kann ihm irgendetwas zu gross sein, Gott, dass er nicht auch einen heiligen Weg findet, der mitten durchs Schlamassel geht? Das ist die Grösse Gottes. Das ist das Wunder zweiter Art, wo der Teufel noch nicht erkannt hat, dass Gott auch einen Weg kann finden kann, mitten durch die Krümpel halten. Ohne dass es Wunder erster Art gibt, aber dass er einen heiligen Weg findet, wo es mitten durchgeht. Wo er nicht einfach mit Fingerschnippen wird wegnehmen, aber wo er in seiner vollkommenen Heiligkeit und Erhabenheit, in seiner Allwissenheit einen Weg sieht, der durchgeht. So verworren dein Leben auch mag sein und so viele Kurven und Windungen es auch gehabt hat und Sackgassen. Gott hat kein Problem damit. Gott hat kein Problem damit. Er führt dich und er führt dich hindurch. Das ist das Wunder der zweiten Art. Und jetzt, an diesem Punkt, können wir das Evangelium verstehen. Da können wir das Evangelium von Jesus Christus verstehen. An diesem Moment verstehen wir, Gott selber hat sich in eine Sackgasse begeben. Gott selber hat sich vor eine Sackgasse mit riesigen Steinen gestellt. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen und ist auf den Steinhalde Golgatha in die grösste, endloseste Sackgasse dieser Welt gekommen. Jesus ist an den Punkt gegangen, wo es kein Zurück mehr hat gegeben. Jesus selber war bereit, an den Ort zu treten, wo es wirklich keinen Ausweg mehr hätte gegeben. Jesus war bereit, am Kreuz zu sterben, obwohl er hätte noch können mit den Fingern schnippen und vom Kreuz kommen. Nägel hätten ihn nicht können am Kreuz halten, aber seine Liebe zu dir hat ihn am Kreuz gehalten. Nägel haben Jesus nicht können am Kreuz halten. Alle Steine von Golgatha hätten sich nicht können gegen Jesus stellen. Seine Liebe zu dir hat ihn dort am Kreuz bis in den Tod geführt. In den Tod, dass du leben kannst. Jesus ist in die Sackgasse gegangen. Und Gott hat den Weg zu unserer Rettung durch die Sackgasse durchgeführt, wo Jesus in ewigen Tod geführt hat. Nägel haben Jesus nicht am Kreuz gehalten. Es war seine Liebe für dich. Es war seine Liebe für die Welt. Und diese Liebe von Gott, die soll erklingen und die soll in die Welt rausgehen, dass das Menschen hören dürfen. Und darum will Jesus etwas aus dir machen. Er will nämlich einen Menschenfischer aus dir machen. Er will das aus dir machen und er braucht drei Sachen dazu. Viele Jugendliche fragen sich, ja, will Gott mich also darum in die Mission berufen? Irgendwo auf Afrika oder vielleicht noch an einem schlimmeren Ort, ich weiß nicht, ob es noch einmal. Viele junge Mädchen haben Angst, sich Gott anzuvertrauen, weil er könnte ja sie irgendwo hinführen, wo man nicht hin will. Auf diese Frage gebe ich jetzt als Zusammenfassung die Antwort von dieser Predigt. Das Erste, der heilige Zauber. Gott wird dich immer nach deiner Natur, nach deiner Art und Weise führen. Er wird dich nehmen, so wie du bist, mit dem, was du hast, mit deinen Freuden und Leiden. Er wird dich nehmen mit deinen Qualitäten und er will dein Leben zur vollen Entfaltung bringen. Er will dich zur vollen Entfaltung bringen. Denke immer daran, wenn dir die Frage kommt, was hat dich jetzt Gott mit mir vor? Dann weisst du nur das, Jesus nimmt mich und er behaltet mich bei dem, wo ich bin. Und er will mich noch viel mehr zu dem machen, wo ich schon bin. Das tut er ganz individuell mit dir. Und das ist nur die eine Antwort. Die braucht nämlich zwei Seitenstützen. Sonst geht man als Einzelgänger in die Welt mit Jesus. Darum sagt er wird dir immer eine Union schenken. Er wird immer dir das Ziel vor Augen geben, dass Gemeinschaft das ist, was du brauchst und wo du hingehörst. Es ist nur die halbe Rettung, wenn du den ersten Punkt, den heiligen Zauber, für dein Leben nimmst. Die zweite ist immer, er braucht Union. Und es führt zum dritten, Es führt zum Wunder zweiter Art. Das Leben mit Gott ist nicht einfach eine Oldtimer-Fahrt durch idyllische Berge und fruchttreifende Täler, sondern es ist ein Weg, wo wir das Ziel noch nicht sehen und wo wir dem Faden nur unsichtbar, leicht spürbar folgen. Und wo durchgeht, auch wenn es durch ein dunkles Tal geht. Nachfolge bedeutet eben nicht einfach einen Zuckerschleck, sondern es bedeutet einem Faden folgen. Es bedeutet Jesus nachfolgen, wo er auch geht. Im Wissen darum, am Ende wird er da stehen mit dem Wollknäuel, mit dem unsichtbaren Faden, der bei ihm endet. Vertraue ihm. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns brauchst nach deinem heiligen Willen, nach unserer Art, wie du uns gedacht hast bei der Schaffung der Welt, beim Moment unserer Geburt. Ich danke dir, dass du, Jesus Christus, mit uns wirst gehen, dass wir den undurchsichtigen Faden in unserem Leben haben, wo wir gewiss sein, er geht, auch wenn wir nicht wissen, wo hin. Aber er geht und er funktioniert vorwärts. Ich danke dir, Jesus, dass du dich auch in die grösste Sackgasse dieser Welt gestürzt und geworfen hast, dass du dein Leben eingesetzt hast auf dem Steinbruch Golgatha für mein Leben. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du Wunder zweiter Art kannst machen, dass du nicht nur kannst Fingerschnippen und alles aus der Welt räumen, sondern dass du kannst mit deinen Fingern und deiner Hand in unser Leben greifen, mit uns gehen, auch durch dunkle Täler, durch Steilbrüche und durch unwegsame Pfade. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir diesen grossen Gott haben. Das ist der heilige Zauber. Das ist das Wunder zweiter Art von unserem Leben als Christ mit dir. Ich danke dir dafür. Amen.